Guten Morgen. Heute ist Muttertag. Und wenn ihr meine Tochter fragt, wie man denn den Muttertag definieren sollte, würde sie euch sagen, das ist der Tag, an dem Mütter nichts tun müssen. Jetzt hoffe ich, das ist für viele von euch der Fall gewesen. Es ist ein Tag, den die ganze Welt feiert und wir möchten den Tag auch in besonderer Weise nutzen, um euch Müttern einfach Mut zuzusprechen, denn jeder, der ein bisschen sich mit Müttern unterhält, weiß, dass der Alltag nicht immer einfach ist, dass es eintönig ist, dass es Herausforderungen gibt. Aber ihr habt die besondere Möglichkeit, diese jungen Herzen schon so früh vorzubereiten, Jüngerschaft in dem Sinne zu betreiben und dann auch zu sehen, wie der Herr wirkt in deren Herzen. Nun, wenn wir an Muttertag denken, dann ist es so ähnlich, wie auch viele Christen ihr Christenleben beschreiben würden. Du hast einen besonderen Tag, wo du sagst, das ist ein schöner Tag, an dem freue ich mich, an dem passt alles. Und dann kehrt wieder der Alltag ein, der nun mal nicht so einfach ist. Und viele Christen würden es auch von sich so sagen, dass sie erleben, sie sind Sonntag für Sonntag in der Gemeinde, sie machen alles mit. Sie singen die tollen Lieder mit, sie haben Gemeinschaft mit vielen Christen, sie haben tolle Unterhaltungen, aber irgendetwas in ihrem Leben fehlt. Irgendetwas klappt irgendwo noch nicht. Und wenn du dann zu Hause bist und wieder der ganze Trubel vorbei ist und du alleine dich mit deiner Bibel hinsetzt, wenn du dich mit der Wahrheit beschäftigst, dann stellst du eine Sache fest, dass die Bibel dir eine Realität zeigt und präsentiert, die in deinem Leben nicht da ist. Und je mehr du in der Bibel liest und mit jeder weiteren Anweisung, die du konfrontiert wirst, findest du dich, dass du nur noch mehr entmutigt bist. Weil eben diese Befehle und diese Anweisungen, von denen die Bibel spricht, nicht in deinem Leben vorhanden sind. Es ist nicht die Realität der Bibel. Und so liest du, dass du dich um nichts sorgen sollst und du sorgst dich. Du liest, dass du nicht murren sollst und du murrst. Du liest, dass du deine Ehefrau lieben sollst, so wie Christus sich selbst für die Gemeinde gegeben hat und du siehst, dass du selbst sehr weit davon entfernt bist. Oder dass du dich deinem Ehemann unterordnen, ihn respektieren sollst und stattdessen siehst du, dass du selbstständig versuchst, das Ruder zu übernehmen. Also die Realität, mit der du dich konfrontiert siehst in deinem Leben, ist eine andere als die, die die Bibel beschreibt. Und als Gegenreaktion dazu fängst du irgendwann an, aus Entmutigung heraus, dich mit einem Status quo zufrieden zu geben und nicht mehr den Anspruch zu haben, zu sagen, ja, ich will ja nicht der Superchrist werden, ich will aber auch nicht auffallen durch explizite Sünden. So fängst du an, ein Leben in der Mittelmäßigkeit zu leben, irgendwo in der Mitte, so, dass du nicht auffällst, so, dass du keinen Verdacht erregst und irgendjemand dir eine Frage stellt, die du mit Nein beantworten musst, aber unter dem Strich hast du den Ansporn, ein heiliges Leben zu führen, verloren. Nun, die Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, ist, was wäre aber, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass auch du Veränderung in deinem Leben erfahren kannst? Was wäre, wenn auch du wieder Feuer fangen kannst für den Glauben, für das Leben mit Christus? Wie wäre es, wenn es doch noch möglich ist, in Freude und Kraft vorwärts zu gehen, auch wenn es bis jetzt ein Fallen nach dem anderen war? Und aus der Apostelgeschichte möchte ich heute mit euch anschauen und ich möchte, dass ihr lernt, was diese lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes auch in deinem Leben bewirken kann. Und dazu werden wir uns heute drei Merkmale des Heiligen Geistes anschauen. Aber bevor wir jetzt auf die Passage eingehen, die in Apostelgeschichte 3, Vers 1, möchte ich, dass ihr die Apostelgeschichte mal mit mir aufschlagt, und zwar bei Kapitel 1, Vers 8. Denn Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist der Schlüsselvers, der uns hilft, den gesamten Verlauf des Buches zu verstehen. Das haben wir von hier vorne auch schon mal gesagt, aber noch einmal, Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist der Schlüsselvers. Also schreibt es euch auf, merkt es euch, markiert es euch in euren Bibeln oder wie ihr es auch immer macht. Das ist der Schlüsselvers. Dieser Vers ist fundamental dafür, den gesamten Verlauf der Apostelgeschichte zu verstehen. Nun in 1, Vers 8, was lesen wir dort? Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist die Verheißung, mit der Jesus die Jünger verlässt und in den Himmel fährt. Und er gibt ihnen die Verheißung, dass sie Kraft empfangen werden. Und so sehen wir dann in Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist auf diese 120 Menschen kommt, die sich zum Gebet versammelt hatten. Und wir sehen dann, wie sie plötzlich in der Lage sind, in Sprachen zu sprechen, die sie noch nie gesprochen oder gelernt haben. Und dann die Möglichkeit für Petrus entsteht, in Kapitel 2, Abvers 14, diesen Menschen zu erklären, dass das, was hier passiert, nicht nur ein Zeichen ist, sondern dass es das, was dahinter ist, von größter Bedeutung ist. Nämlich, dass Jesus von Nazareth, der unter ihnen gewohnt hatte, der ein perfektes Leben geführt hatte, der von ihnen ermordet wurde und nach 3 Tagen auferstand, dass der die Basis ist dessen, was hier vor sich geht, und dass es dieses Bekenntnis braucht, um ewiges Leben zu haben. Und es ist genau diese Botschaft dann, die dann die fundamentale Wahrheit wird, auf die die Gemeinde gebaut wird. Denn es ist diese Botschaft allein, aufgrund derer sich 3000 Menschen bekehren, und wir haben nun die erste Gemeinde, die in Jerusalem entstanden ist. Und wenn ihr drüber nachdenkt, Christus hat jetzt mehr hingegebene Jünger, nachdem er die Erde verlassen hat, als er es je zu seiner Zeit auf der Erde erlebt hat. Also hier, was sich hier verwirklicht hat, ist die Kraft des Heiligen Geistes, die die Gemeinde Gottes baut. Und an diesem Punkt sind wir nun auch in unserem Bericht in der Apostelgeschichte in Kapitel 3. Wir haben diesen Stand, dass die erste Gemeinde entstanden ist, und sehen jetzt, wie der Verlauf im Alltag der Gemeinde weitergeht. Also wenn ihr jetzt zu Kapitel 3 blättert, dann möchte ich den Abschnitt lesen, Kapitel 3, Vers 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die 9., zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach: Sieh uns an! Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher, und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben, und sie erkannten ihn, dass er der war, der um des Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Dieser Text beschreibt uns etwas, was völlig außerordentlich ist. Etwas, was man in der Form in Jerusalem noch nicht gesehen hat. Und was wir hier sehen in besonderer Weise, ist die Demonstration der Kraft des Heiligen Geistes. Und das erste Merkmal, das wir hier sehen, ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes sich auf die Verheißungen Christi, auf die Verheißungen Jesu baut. Nun, Lukas hatte Kapitel 2 abgeschlossen mit einer Beschreibung davon, was in der Gemeinde vor sich ging. Und da sehen wir, dass sie einmütig im Tempel waren, dass sie sich in der Lehre der Apostel festgehalten haben, dass sie regelmäßig das Abendmahl eingenommen haben, dass sie zusammen gebetet haben und Jesus immer und immer wieder täglich neue Menschen zu der Gemeinde hinzugefügt hat. Also wir haben eine Beschreibung des ganz normalen Rhythmuses der Gemeinde. Sie versammelten sich, sie verharrten in der Lehre, sie beteten zusammen, sie nahmen das Abendmahl und Gott ließ die Gemeinde wachsen. Nun, und innerhalb dieses ganz normalen Rhythmuses, der sich etabliert in der Gemeinde, ist jetzt auch diese Passage, von der wir vorhin gelesen haben. Dass Petrus und Johannes sich auf den Weg machen, um gemeinsam zu beten. Also in Vers 1, Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die 9., zusammen hinauf in den Tempel. Und Lukas betont, dass es die neunte Stunde war, weil die neunte Stunde die übliche Zeit war für einen traditionellen Juden, sich in den Tempel zu begeben, um zu beten. In unserer Zeitrechnung wäre das 3 Uhr nachmittags. Also was ganz Übliches, völlig Normales, was sich hier abspielt. Wir lesen auch von keinen anderen Motiven hier, die Petrus und Johannes hegen. Wir lesen nicht davon, dass es ihnen plötzlich langweilig wurde in dem normalen Rhythmus und sie dachten so, jetzt müssen wir Jerusalem mal ein bisschen wieder aufmischen und ein bisschen Spannung reinbringen. Ganz normaler Alltag, gar nichts Besonderes. Und der Schreiber Lukas beschreibt jetzt weiter in Vers 2, und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Lukas beschreibt also die Situation jetzt hier noch weiter. Und auch in diesem Vers ist gar nichts Spektakuläres dabei. Dieser lahme Mann hat Zeit seines Lebens nichts anderes gemacht, als herumzusitzen. Er konnte auch nichts anderes machen. Er konnte seiner Familie nicht helfen, dabei Geld zu verdienen, weil er kaum irgendwelche Fähigkeiten hatte. Das Einzige, was er tun konnte, sich an einen strategisch wichtigen Ort zu setzen, um so viel Geld wie möglich abzustauben. Und das ist natürlich der Tempel, wo Gläubige, also Menschen, die bekannt waren dafür, einen hohen moralischen Standard zu haben, sich dort hinzusetzen, um von der Großzügigkeit dieser Menschen zu profitieren. Dieser Mann erlebt jeden Tag dasselbe. Jeden Tag wird er an dieses Tor beim Tempel hingesetzt und jeden Tag wird er mit der gleichen Erwartung dort zurückgelassen, mit der Erwartung, sammle einfach ein bisschen Geld, dann geh wieder nach Hause und morgen mach wieder genau das Gleiche. Ein ganz normaler Alltag, ganz normaler Rhythmus, den er hier hatte. Und jetzt sehen wir, wie es jetzt zu der Begegnung kommt zwischen den Aposteln, die sich in den Tempel zum Gebet begeben, und diesem lahmen, armen Mann, der dort an dem Tor sitzt. Und wir lesen in Vers 3, als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Nun, was tut ein Bettler, wenn ihm Leute begegnen? Nichts anderes als zu betteln. Und so ist es auch hier, dass er die beiden Apostel fragt, könnt ihr mir ein bisschen Geld geben? Auch die Apostel sahen aus wie völlig normale Bürger Israels. Sie waren gekleidet wie alle anderen, sie benahmen sich wie alle anderen. Also von diesem Mann gab es von außen her nichts anderes zu erwarten, als höchstens noch einen Groschen in sein Gefäß zu bekommen, um seinen Lebensunterhalt bezahlen zu können. Doch was passiert? In Vers 4. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Also jetzt kommt die Wendung. Jetzt ist der Moment, wo nicht mehr alles ganz so normal verläuft. Nun, was will denn dieser Mann, was will Petrus wohl von diesem lahmen Mann? Und ihr könnt euch das gut vorstellen, wenn ihr selber Bettler hier auf der Straße in Berlin seht. Wie sitzen die meistens da? Die strecken ihren Becher raus und haben den Kopf noch möglichst nach unten gerichtet, um sich ja den kritischen und verurteilenden Blicken, die an ihnen sie gerichtet werden, zu entziehen. Diese Menschen sind es gewohnt, ignoriert zu werden. Sie sind es gewohnt, vielleicht höchstens noch eine Münze irgendwie abzubekommen, von jemandem, der das im Vorbeigehen tut, um sein Gewissen zu stillen. Und jetzt kommt einer, der auf ihn zugeht und sagt, guckt mich an, schau mich an. Nicht nur im Vorbeigehen die Münze reinwirft, sondern ganz bewusst den Kontakt zu diesem Menschen, der völlig ignoriert, der zur Randfigur der sozialen Gesellschaft damals gehörte, um diesen Menschen, die seine Aufmerksamkeit zu bekommen, sieh uns an. Nun, wir sehen es, die Erwartung des Lahmen aber trotzdem immer noch dieselbe ist. Immer noch, das Einzige, was er sich vorstellen kann, ist, ein Groschen, ein bisschen Geld zu bekommen. Doch was sagt Petrus in Vers 6? Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareas. Geh umher. Nun dreht sich das Blatt. Nun wird die Erwartung des Lahmen, ein bisschen Geld zu bekommen, total zerstört. Silber und Gold habe ich nicht, kann ich dir nicht bieten. Aber es wird ihm stattdessen etwas angeboten, was viel, viel besser ist und weit über dem hinweggeht, was er sich jemals vorgestellt hat. Im Namen Jesu Christi, geh umher. Nun, was ist hier passiert? Und was tut Petrus hier vor allen Dingen? Es gibt nämlich Ausleger, und da müssen wir jetzt kurz drauf eingehen. Es gibt Ausleger, die behaupten, dass dieser Ausruf im Namen Jesu eine Art Zauberformel ist. Eine christliche Zauberformel, die etwas zustande bringt. Und in der Überzeugung, dass wir diese Formel auch heute noch verwenden könnten, wird diese Floskel immer wieder häufig genutzt und sie fließt in viele Gebete mit hinein oder in Aussprachen, um einfach in der Hoffnung etwas heraufbeschwören zu können. Das heißt also, Menschen gehen dann ins Gebet mit der Erwartung, wenn sie jetzt den Namen Jesu ausrufen, dass sich auch genau das erfüllt, was sie sich wünschen. Oder sie stehen vor einem Geldautomaten und erklären ihnen im Namen Christi, dass der Kontostand endlich hochgehen sollte, nur um enttäuscht weglaufen zu müssen. Und es gibt andere, die Lieder singen, die zum Inhalt wirklich nur den Namen Jesu Christi innehaben, weil man sich dadurch erhofft, diesen Namen auszusprechen, irgendetwas Besonderes bewirkt. Die Realität allerdings ist immer wieder die gleiche, dass Menschen enttäuscht hinweglaufen müssen. Und interessanterweise haben wir selbst in der Apostelgeschichte ein Beispiel davon, wie das überhaupt nicht geklappt hat. Nämlich in Apostelgeschichte 19, wenn ihr dort mal mit mir hinblättert. In Apostelgeschichte 19 hat man versucht, diesen Namen Jesu als eine Art Zauberformel auszusprechen. Und jetzt hört mal mit mir zu, was sich dadurch entwickelt hat. In Apostelgeschichte 19, Vers 13 lesen wir: Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn anzurufen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters Kevas, die das taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Hat das geklappt? Hat wohl nicht geklappt. Und das ist eben genau die Erfahrung, die Menschen leider immer wieder teilen müssen, dass der Name Christi nicht als eine Zauberformel funktioniert, in der man sich einfach das produziert oder erwünscht, was man hofft, sondern was wir hier erleben, ist einen Petrus, der mit dieser Aussage 2 Sachen deutlich macht. Nämlich erstens, dass nicht Petrus die Person ist, die diesen Namen zum Laufen bringen kann. Petrus hat keine besondere Fähigkeit, die ihn dazu befähigt oder ermöglicht, diesen Mann wieder auf die Füße zu bringen. Und zum Zweiten macht Petrus hiermit auch deutlich, dass er im Namen Christi handelt. Nun, wenn jemand dir eine Vollmacht gibt, mit der du dann zum Amt gehst, dann bekommst du dadurch die Autorität, für diese Person etwas zu tun, was dir sonst nicht gestattet ist, richtig? Und genauso müssen wir uns das hier auch vorstellen bei Petrus. Er handelt im Namen Christi, das heißt, er handelt mit der Autorität und an der Statt von Christus. Was hier vor sich geht, ist gar kein Hokuspokus. Das hier, was hier vor sich geht, ist die Kraft, von der Apostelgeschichte 1, Vers 8 schon gesprochen hat. Und das ist die Kraft, auf die Petrus sich hier beruft. Die Kraft des Heiligen Geistes, die hier durch Petrus wirkt und die Petrus hier anwendet. Was wir also lernen dadurch, ist, dass Petrus gar keine Zauberformel anwendet, sondern das Einzige, was er tut, ist, sich auf die Verheißung Jesu zu berufen und diese dann auch anzuwenden. Es ist einfach nur eine Erfüllung der Verheißung, die Jesus ihm am Anfang gegeben hat. Und das ist, wie der Heilige Geist wirkt. Dass er die Verheißungen, die Jesus gibt, zur Veranwendung bringt. Und das ist auch der Grund, worin genau die Kraftlosigkeit in deinem Glaubensleben begraben liegt. Dass du nämlich den Verheißungen, die Gott dir gibt in deinem Wort, nicht wirklich glaubst. Du liest und denkst dann, ich kann das nicht. Oder du liest und denkst dir dann, das muss doch irgendwie anders verstanden werden. Aber was die Bibel immer wieder so deutlich macht, ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes dort ist, wo Gott beim Wort genommen wird und die Verheißungen Gottes auch angewendet werden. Und ein Mann, der dafür sehr bekannt wurde, um mal aus der Zeit der Apostelgeschichte weiter ins moderne Zeitalter zu rutschen, ist William Carey, der im 18. Jahrhundert auftrat. Der trat zu einer Zeit auf, in der unter den Christen in England die Meinung kursierte, dass der Missionsbefehl aus Matthäus 28, nämlich der Befehl, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dieser Befehl, hat man geglaubt, sei nicht mehr für uns heute, sondern nur für die Jünger der damaligen Zeit. Und Carey hat diesen Missionsbefehl gründlich studiert, er hat sich gründlich damit befasst und sein Anliegen, dass die Gemeinde missionarisch aktiv wird und dass auch Heiden aus anderen Ländern missioniert würden, wurde dadurch immer größer und er fing an zu predigen und er wurde bekannt für einen besonderen Satz. Er sagte immer wieder, erwarte große Dinge von Gott und unternehme große Dinge für Gott. Dafür wurde er bekannt. Nicht, dass er sich irgendeiner Bewegung untergeordnet hat oder sich davon unterkriegen lassen hat, sondern er lebte mit dieser einen Wahrheit, dass wenn Gott etwas verheißt, er es auch tun wird. Und so ist er dann auch vorangegangen. Er ist in die Mission gegangen und er hat viel bewirken können, weil Gott durch ihn wirken durfte. Und das ist so eine wichtige Realität, die auch du begreifen musst, dass wenn Gott dir etwas verheißt, dass er es dann auch tut. Wenn er dir verheißt, dass er alle Tage bis ans Ende der Welt bei dir ist, dann ist er das auch. Und wenn er dir verheißt, dass er sich immer um dich sorgt, dann wird er das auch tun. Und wenn er dir verheißt, dass du in Ewigkeit nicht verloren gehst, dann wird er auch das tun. Dort, wo die Verheißungen Gottes vorbehaltlos angenommen werden, dort, wo die Verheißungen Gottes vorbehaltlos geglaubt wird und dort, wo aufgrund der Verheißungen gehandelt wird, dort wirkt der Heilige Geist. Denn was wir hier sehen, ist, dass Petrus nicht an dem Arm des Lahmen zieht, um ihn irgendwie mit eigener Kraft wieder auf die Beine zu stellen, sondern dass er die Verheißung, die er von Jesus selbst empfangen hat, hier anwendet. Und darin liegt die Basis für ein Leben in Kraft. Darin liegt die Kraft des Heiligen Geistes. Und gerade für uns als Gemeinde ist es eine solch fundamentale Wahrheit, die wir begreifen müssen. Denn wir haben noch heute, so wie die Apostel damals diese Verheißung hatten aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, so haben wir heute die Verheißung, dass die Gemeinde bestehen wird. Wir haben die Verheißung, dass die Pforten des Hades diese Gemeinde nicht überwinden können. Wir haben die Verheißung, dass die Gemeinde gerettet wird, komme was wolle. Der Herr hat uns viele Verheißungen als Gemeinde gegeben, auf der wir aufbauen dürfen und durch die der Geist in uns und in dieser Gemeinde wirken will. Die Frage ist, glauben wir dem? Und sind wir bereit, uns davon treiben zu lassen, dass Gott selbst seine Gemeinde baut und trägt bis in alle Ewigkeit? Petrus hat hier eins erkannt. Und dieses eine ist, ich habe gar nichts zu bieten. Ich habe weder Gold noch Silber noch irgendwas, was vor der Welt zählt. Aber ich habe eins, die Kraft des Heiligen Geistes, die wirken kann. Und das ist etwas, was wir als Gemeinde begreifen müssen. Wir haben nichts zu bieten. Die Musik mag ganz gut klingen. Die Predigten mögen vielleicht auch interessant sein. Aber wir haben nur etwas zu bieten, wenn wir verstehen, dass es die Kraft des Heiligen Geistes allein ist, die wirkt. Die durch sein Wort wirkt, die durch Jesu Verheißungen wirkt und die es dann auch schafft, Veränderung in den Leben der Einzelnen zu wirken. Und das ist der zweite Punkt, das zweite Merkmal der Kraft des Geistes, den wir in diesem Text sehen. Sie bewirkt wahre Veränderung. Denn wir sehen jetzt, was auf diese Aussage von Petrus im Namen Jesu Christi, geh umher, was daraufhin passiert. Und wir lesen davon in Vers 7, und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Nun, das, was hier passiert, ist Veränderung. Das ist die Kraft des Geistes, die nun einen Menschen, der in seinem Leben noch nie einen einzigen Schritt getan hat, dazu befähigt, sogar zu springen und zu laufen. Also das Undenkbare, das Unmögliche wird hier durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich. Es ist der Geist Gottes, der solche Veränderung wirkt. Nun, wie ist das zu verstehen? Heißt das, dass du erwarten kannst, durch die Kraft des Geistes auf einen Schlag geheilt zu werden? Was machen wir mit einer solchen Stelle, in der wir einen ganzen normalen Menschen namens Petrus befähigt sehen, Dinge zu tun, die man sonst nicht machen kann? Was machen wir damit? Nun, was wir dabei zuerst verstehen müssen, ist, dass die Heilungen ein ganz besonderes Wirken des Heiligen Geistes war in der Zeit der Apostel, um diese Apostel zu bestätigen. Und das sehen wir beispielsweise in Hebräer 2, Vers 4, wo der Schreiber davon schreibt und deutlich macht, dass Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, Gott selbst hat seine Boten sozusagen hier begleitet und ihnen Zeichen und Wunder mitgegeben, durch die deutlich wurde, dass diese Apostel nicht irgendwelche Quacksalber sind, die irgendwie versuchen, die Massen zu mobilisieren, sondern dass sie von Gott selbst die Autorität haben und eine Botschaft haben, die wahr ist. Und das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip, das ihr verstehen müsst, wenn ihr die Bibel lest, dass ihr immer wieder sehen, dass diese besonderen Zeichen und Wunder dort mehr vorhanden sind, wo Gott weniger Offenbarung gegeben hat, wo Gott weniger durch Worte geredet hat. Und in der Apostelgeschichte haben wir gerade hier ein neues Zeitalter, wo das Neue Testament noch gar nicht existierte. Und der Heilige Geist ist nun in einer neuen Form da und wirkt in einer anderen Form. Die Gemeinde entsteht in einer Art, wie es noch nicht gegeben hat. Apostel in der Art hatte es auch noch nicht gegeben. Also ein völlig neues Zeitalter. Und um das zu bestätigen und um deutlich zu machen, dass das Werk Gottes ist, sind diese Zeichen mit erschienen auf der Bildfläche. Und es ist dann auch bezeichnend, dass wenn wir den gesamten Verlauf der Apostelgeschichte beziehungsweise des ganzen Neuen Testaments beobachten, dass wir sehen, dass diese Zeichen mehr und mehr nachlassen. Also selbst in der Apostelgeschichte lassen sie mehr und mehr nach. Sie treten am Anfang mehr auf wie später. Und wenn wir das ganze Neue Testament anschauen, dann gibt es eine Stelle zum Beispiel in 2. Timotheus 4, Vers 20, die uns aufhorchen lässt. Denn dort schreibt Paulus in seinem letzten Brief, den er an Timotheus adressiert hat, und er schreibt dort, Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Nun, das ist doch mal was Interessantes. Wie kann es sein, dass Paulus, der es sogar geschafft hat, einen Eutychus, der ihm aus dem Fenster gefallen ist, zu erwecken, wie kann es sein, dass er Trophimus hier krank zurücklassen muss? Nun, wir erkennen dadurch das eine Prinzip, dass die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes nicht körperliche, sondern seelische Wiederherstellung ist. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist nicht die körperliche Wiederherstellung, sondern die seelische Wiederherstellung. Und das ist ganz wichtig zu erkennen. Und die Frage, die natürlich jetzt den einen oder anderen noch im Kopf schwirrt, ist, kann es denn sein, dass der Heilige Geist trotzdem noch heilt heute? Und die Antwort ist ja, das kann sein und wir beten dafür und wir hoffen darauf, dass auch er trotzdem noch auch in dieser Form wirkt. Aber die Art, wie es stattfindet, ist auf einer anderen Natur. Nur ganz kurz, um darauf einzugehen, in Jakobus 5, Vers 14, ein Brief, der auch später geschrieben wurde, dort schreibt Jakobus mit der Frage, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also das ist eine Anweisung und eine Verheißung, die für uns auch heute gilt. Wenn du krank bist, rufe deine Ältesten, dass sie über dich beten. Aber auch hier in diesem Text sehen wir, dass es primär um geistliche Wiederherstellung geht. Und Jakobus betont, wenn du Sünden getan hast, dann sollen sie dir dadurch vergeben werden. Und wir kommen wieder zu dem Schluss, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist nicht körperliche, sondern seelische Wiederherstellung. Das macht uns auch nochmal deutlich, dass es keinen Grund gibt, nicht zum Arzt zu gehen und das Gebet der Ältesten auch kein Ersatz für medizinische Betreuung ist. Darum geht es nicht. Und dafür gibt die Bibel auch keinen biblischen Beleg. Aber was sie uns immer wieder klar macht und was ihr, je mehr ihr die Bibel lest, sehen wird, ist, dass der Heilige Geist seine Hauptaufgabe ist, seelische Wiederherstellung, nicht körperliche. So, jetzt habe ich es oft genug gesagt, jetzt solltet ihr es wissen. Es ist seelische Wiederherstellung. Er ist es, der von Sünde überführt. Er ist es, der Wiedergeburt wirkt, wie wir das in Titus 3, Vers 5 lesen. Und wenn ihr euch darüber mal Gedanken macht, was der Heilige Geist eigentlich wirkt, dass ein Mensch, der geistlich tot ist, der völlig unfähig ist, mit Gott in Beziehung zu treten, der keinen Zugang hat zu diesem Heiligen und diesem lebendigen Gott und das Einzige, was er verdient, die ewige Verdammnis ist, dass so ein Mensch durch Glauben erweckt werden kann, durch den Heiligen Geist, das ist ein Wunder, eine Veränderung, die kein Mensch bewirken kann. Das ist ein Wunder, eine Veränderung, die nur Gott durch den Heiligen Geist in dir wirken kann. Und so schreibt Paulus ja selbst auch davon in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Es ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das ist Veränderung. Und das ist ein Wunder, das nur der Heilige Geist wirken kann. Kein Mensch kann die Beziehung herstellen, nur der Heilige Geist. Und damit hört es nicht auf, sondern der Heilige Geist wirkt dann nach der Wiedergeburt in dir weiter durch die Heiligung. In 1. Petrus 1, Vers 2 macht Petrus das deutlich, dass der Heilige Geist fundamental darin involviert ist, dich zur Heiligung zu treiben, also dahin, dich Christus ähnlicher zu machen. Und das ist eine Tatsache, die er dann auch die Paulus den Galatern erklären muss, die nämlich wieder anfingen, sich mit den alten Gesetzen des Judentums auseinanderzusetzen und dachten, sie seien dadurch die Superheiligen und es völlig falsch verstanden haben. Und sie mussten lernen, dass sie Gottes Willen nicht dadurch vollbringen, irgendwelche Gesetze verkrampft zu halten, sondern dadurch, dass sie im Geist wandeln. Wandelt im Geist, ruft er ihnen zu in Galater 5, Vers 16. Und in Römer 8 macht Paulus es auch genauso deutlich, dass es der Geist ist, der in den Gläubigen wirkt, der hilft im Gebet, der Gewissheit gibt, dass du ein Kind Gottes gibst, dass es der ist, durch den du liebst und durch den du die Sünde kreuzigst. Durch die Kraft des Geistes in dir bist du als Mensch befähigt, Dinge zu tun, die völlig übernatürlich sind. Völlig übernatürlich. Denn als Mensch, der im Geist lebst, kannst du es im Leid getrost zu sein. Und weil du eine größere Hoffnung hast. Und du kannst lieben, die dich hassen, weil der Geist in dir liebt. Und du kannst denen vergeben, die dir Böses antun, weil der Geist in dir lebt. Du kannst dieses Übernatürliche tagtäglich tun durch die Kraft des Geistes in dir. Und nun fragst du dich, ja, das klingt ja alles ganz gut und recht, aber wie mache ich das? Wie schaffe ich das, im Geist so zu wandeln, so zu leben? Ist es irgendein Automatismus, den ich in mir anschalten muss, irgendwas, was ich nicht bewirke? In Johannes 17 lesen wir, wie Jesus für seine Jünger und auch für die Gläubigen, die nach den Jüngern kommen werden, betet. Und in Johannes 17, Vers 17 schreibt er, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und in Johannes 14 erklärt Jesus seinen Jüngern, was sie vom Heiligen Geist zu erwarten haben und erklärt ihnen, dass der Heilige Geist es sein wird, der sie in aller Wahrheit führt. Das heißt, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass der Heilige Geist durch sein Wort, durch die Bibel, die du in der Hand hältst, wirkt und wirken will. Und Lloyd-Jones hat es besser auf den Punkt gebracht, als ich das je könnte, deshalb zitiere ich ihn, so werden wir geheiligt und werden vom Heiligen Geist behandelt, nicht durch die Betrachtung schöner Gedanken, nicht durch eine Art Wissenschaft des Verstandes, durch Nachdenken über das Schöne und Prophetische, unseren Geist von dem, was schadet, weg auf das Schöne richten und unseren Geist darauf zu schulen, das ist nicht das Werk des Heiligen Geistes. Also er macht deutlich, das ist nicht so eine verkrampfte Sache, wo du versuchen musst, dir den Geist ständig richtig auszurichten, sondern vielmehr lenkt der Heilige Geist uns immer in der Wahrheit. Die Wahrheit, die er selbst gegeben hat, die er selbst den Menschen eingegeben hat. Und deshalb, was auch immer sie und ich fühlen mögen, wenn es nicht direkt mit dieser Wahrheit in Verbindung steht, ist es nicht das Werk des Heiligen Geistes. Und hier liegt der Schlüssel der Veränderung, die der Heilige Geist heute noch wirkt. Kein Hokuspokus, keine ach so schöne Offenbarung, die aus dem Nichts kam, sondern das Anwenden biblischer Wahrheit in deinem Herzen. Und du fragst dich jetzt, wie kann die Realität der Bibel auch Realität in meinem Leben werden? Da nur dadurch, dass du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst und dass du betest, dass der Geist in dir wirkt und dir hilft, es zu verstehen und dann auch sein Werk in dir vollbringt. Und diese Veränderung, Freunde, diese Veränderung, die du dann erlebst, ist nicht natürlich. Diese Veränderung ist übernatürlich. Das kann kein Mensch bewirken und deshalb führt es dann auch dazu, dass sie Menschen ins Fragen bringt und die sich fragen, wie kann das bloß sein? Und damit kommen wir schon zum dritten Merkmal der Kraft des Geistes und das ist, sie erregt die Aufmerksamkeit der Welt. Nun in Vers 9 sehen wir, wie das Volk zusammenkommt und sie in Vers 9 und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um des Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Und was wir sehen ist, dass jeder diesen lahmen Mann kannte. Viele von denen, die in dem Tempel waren, waren genau durch dieses Tor hineingegangen, wo dieser Mann tagtäglich gesessen hatte. Und jetzt spricht sich schnell herum, was sich hier zugetragen hat, dass dieser Mann, der einst lahm war, nun gehen kann. Und sie werden jetzt auf eine neue Art auf ihn aufmerksam und erkennen, dass das, was hier vor sich gegangen ist, kein Placebo oder irgendeine Lappalie oder ein Trick war, der angewandt wurde, sondern jeder wusste, dass diese Person von Geburt an lahm war und unfähig war, auch nur einen Schritt zu tun. Und jetzt ist er da, rennt herum im Tempel, lobt Gott, freut sich wie sonst niemand. Und natürlich löst das die Aufmerksamkeit, erregt das Aufmerksamkeit und löst das Erstaunen aus. Und so ist wieder ein Beispiel davon, wie der Heilige Geist wirkt. Nun, ich habe das in der letzten Predigt bereits schon mal angetönt, dass der Heilige Geist sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit auf sich selbst richtet. Es geht ihm nicht darum, selber im Mittelpunkt zu stehen, sondern es geht ihm immer darum, den Scheinwerfer auf den Hauptdarsteller zu richten. Und der Hauptdarsteller, der effektiv am Werk ist, ist Jesus Christus. Er zeigt immer wieder auf Jesus hin und auf sein Evangelium. Und wenn wir nachher später bei Apostelgeschichte 3 weitermachen, dann sehen wir auch, wie Petrus diese Gelegenheit am Schopf packt, um auf Jesus zu zeigen und deutlich zu machen, dass es hier um sein Evangelium geht. Doch was wir hier an erster Stelle sehen, dass die Massen jetzt plötzlich aufmerksam werden, dass sie plötzlich erstaunt sind, dass ein normaler Lahmer, der jeden Tag dort saß, nun plötzlich gehen kann. Und das ist die Tatsache, wie der Heilige Geist wirkt, indem er Übernatürliches in der Mitte der Welt bewegt. In Johannes 16, Vers 8 hat Jesus die Jünger schon darauf vorbereitet zu sagen, dass der Heilige Geist derjenige sein wird, der die Welt von der Sünde überführen wird. Und in 1. Korinther beschreibt Paulus selbst, wie die Predigt durch ihn gewirkt hat. Und die Predigt hatte Kraft, nicht weil er selbst geredet hat, sondern weil er durch den Geist gewirkt hat. Also es ist das Wirken des Geistes, das die Welt überführt, das sie aufmerksam macht. Und so muss die Welt vor der Gemeinde stehen. Sie muss vor der Gemeinde stehen und sagen können, ich kann mich mit euch nicht identifizieren. Sie muss vor der Gemeinde stehen und sagen können, ihr seid nicht so wie wir. Sondern das Zeugnis, das die Welt vor der Gemeinde haben sollte, ist, die sind ganz anders als wir. Die tun Dinge, die schaffen Dinge und die leben in einer Weise, wie wir es niemals tun könnten oder wollten. Und diese Realitäten muss sie dann ins Fragen führen. Wie kann das bloß sein? Und das sind die Realitäten, von denen Jesus selbst schon in der Bergpredigt gesprochen hat, in Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Nun, die guten Werke, die du durch den Geist vollbringst, die werden Aufmerksamkeit erregen. Und es sind nicht nur die humanitäre Hilfe, die wir nach die Ukraine schicken. Und das ist auch nicht nur ein freundliches Hallo bei einer Begegnung, sondern viel, viel mehr als das. Das ist die Liebe, die in einer Gemeinde sichtbar ist, die es sonst nirgendwo gibt. Es ist die Hoffnung, die in einer Gemeinde sichtbar ist, auch wenn sie mit Leid konfrontiert ist. Und es ist die Dankbarkeit, die in einer Gemeinde sichtbar ist, auch wenn das Leben schwer ist. Das ist ein Wesen und eine Haltung, die nur aus dem Geist kommen kann und die eine Welt um uns herum ins Fragen bringt. Wie um alles in der Welt kann das sein? Und sie werden sich fragen, weil es ihnen fremd ist. Und sie werden sich fragen, weil sie merken, das ist nicht natürlich. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Leben verändert. Nun, die Frage an uns heute ist, was für eine Gemeinde wollen wir sein? Was für ein Christ wirst du sein? Wirst du einer sein, der sich weiter mit einem Stand der Mittelmäßigkeit zufrieden gibt? Wirst du einer sein, der aufgegeben hat und einfach nur noch dahin lebt? Oder wirst du einer sein, der aufhört, sich mit sich selbst zu beschäftigen und den Geist Gottes wirken zu lassen? Die Verheißungen Gottes in seinem Wort zu lesen und anzunehmen, zu glauben und vorwärts zu gehen? Und dann Veränderungen im Leben zu sehen, die du nicht wirken kannst. Und dann zu erleben, wie Leute ins Fragen kommen. Denn es ist diese Kraft allein, die Auswirkung zeigt. Ein Christ ohne den Geist ist eine leere Hülle. Ein Christ ohne den Geist kann nicht anders aussehen als die Welt um ihn herum. Aber ein Christ, der im Geist lebt, erlebt eine Kraft, die es nirgendwo gibt. Und das, meine Freunde, möchte ich, dass ihr versteht, wenn ihr das nächste Mal Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 10 lest. Es geht nicht primär darum, dass hier eine Person geheilt wurde. Es geht nicht primär darum, dass Petrus diese bekannten Worte ausgesprochen hat, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir einen Gott haben, der heute noch wirkt, in einer Form, wie es sonst nirgendwo sein kann. Lasst mich beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir vor allen Dingen auch dafür, wie du in der Apostelgeschichte uns vor Augen führst, wie du selbst wirkst. Herr, und was wir anerkennen müssen, auch wenn wir Zeichen sehen, die wir in der Form nicht mehr erleben, was wir anerkennen müssen, ist, dass du es bist, der wirkt. Und Herr, wo du nicht wirkst, da kommt auch nichts Gutes dabei raus. Herr, ich bitte dich weiter darum, dass du durch deinen Geist Wunder vollbringst. Herr, dass du auch durch diese Gemeinde Wunder vollbringst. Herr, dass wir uns nicht selbst, nicht dir im Wege stehen, sondern dass wir deine Verheißungen umsetzen und leben und erleben, wie du Menschen rettest, wie du Menschen veränderst, wie du Liebe schenkst, wie du uns bewahrst auch im Leid und uns durchträgst in einer Form, die uns sonst nur unmöglich wäre. Herr, ich bitte dich, dass du wirkst durch deinen Geist in unserer Gemeinde. Amen.